Das Jahr 2001 markierte den 60. Jahrestag des Untergangs des britischen HMS Hood und des deutschen Schlachtschiffs Bismarck. Aber 1941 war ein entscheidendes Jahr für unzählige andere Schiffe, die auf See verloren gingen, einschließlich der SS Britannia, auf der ich zu Beginn von 1941 als Passagier war. Zu dieser Zeit war ich in Cornwall tätig, arbeitete in einem kleinen Team, das für die Energieversorgung einer neuen Cable and Wireless Station verantwortlich war, die in zwei Tunnels in Perth, Schottland, gebaut wurde. Dort wurde mir eine äußerst gut bezahlte Arbeit angeboten, die den Bau der Universität Teheran in Iran unterstützte. So verließ ich im März des Jahres das Team, um die Reise zu beginnen, die mich von Großbritannien nach Bombay, Indien und anschließend nach Basra, Irak, bringen sollte, um dann weiter über Land in die iranische Hauptstadt zu reisen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich nie so weit kommen würde. Meine Frau sah mich vom Bahnhof Houston in London wegfahren. Und da es Krieg gab, erzählte ich ihr nicht, dass ich in Liverpool an Bord gehen würde, da dies sie über die gefährliche Natur der Reise besorgt gemacht hätte. Später erzählte sie mir jedoch, dass sie den Namen der SS Britannia an der Seite des Zuges gesehen hatte, als er sich von ihr entfernte. Die SS Britannia wurde als Truppentransporter genutzt und an Bord befanden sich viele Mitglieder der Marine, des Heeres und der Royal Air Force. Aber zum Glück war ich ein Passagier der ersten Klasse. Wir verließen Liverpool am 11. März 1941, unterwegs nach Indien über Sierra Leone und Südafrika. Wir wurden von einem Konvoi eskortiert, der aus einem U-Boot-Abwehrgeschwader mit drei Zerstörern und einem bewaffneten Handelskreuzer bestand. Die Zerstörer waren einer vorne und je einer zu jeder Seite des Konvois positioniert, während der bewaffnete Handelskreuzer ein großer Transatlantik war, der als unsere Nachhut fungierte. Ich führte ein Tagebuch, in dem ich die Details meiner Reise, einschließlich meiner Ausgaben, festhielt, die ich noch immer aufbewahre. Anfangs wankte das Schiff ziemlich stark und ich war einige Tage seekrank, aber als das Meer sich etwas beruhigte, empfand ich die Reise als wesentlich angenehmer. Eines Tages stellte ich fest, dass die Britannia sich von ihren bewaffneten Begleitern getrennt hatte und diese nicht mehr in Sichtweite waren. Dennoch dachten wir, dass wir sicher seien, da wir als zu schnell für U-Boote galt. Es war ein Dienstagmorgen, der 25. März 1941. Ich hatte gerade mein morgendliches Bad genommen und lag auf meiner Koje, um mich zu erfrischen. Ich war noch nie zuvor aus England herausgekommen und muss zugeben, dass ich große Schwierigkeiten hatte, mich an die Hitze zu gewöhnen. Plötzlich ertönten eine Reihe riesiger Geräusche, die die Morgenruhe auf See durchbrachen. Ich sah durch das Bullauge und sah Spritzer im Wasser. Etwas fiel nahe am Schiff ins Wasser. Ich zog mich schnell an und begab mich zur Backbordseite, wo ich die Durchsage durch Lautsprecher hörte. Eine Stimme erklang über das Schiff hinweg von kleinen Lautsprechern an jedem Deck. Ich werde nie den furchterregenden Moment vergessen, als ich hörte, dass wir von einem deutschen Schiff angegriffen worden waren. Meine Mitreisenden gerieten in Panik, während die Militärbesatzung an Bord aktiv wurde und uns rief, uns von jeder äußeren Wand fernzuhalten. Wir kauerten uns unter den Tischen zusammen und beteten um unsere Sicherheit, während wir das Pfeifen der feindlichen Geschosse hörten, die über das Schiff flogen. Es war ein Geräusch, das ich noch immer in meinen Albträumen höre. Unser ziviler Transatlantik war mit einer kleinen Artillerie auf der Rückseite verstärkt worden und das Hören des Gegenschlags gab uns für einen Moment etwas Hoffnung. Aber als das Schiff durch einen direkten Treffer erzitterte, hörte unser Geschütz auf zu feuern. Später erfuhren wir, dass es den vollen Treffer des eintreffenden Geschosses abbekommen hatte, wobei die gesamte Besatzung des Geschützes sofort ums Leben kam. Ich erinnere mich, wie Oberleutnant Rowlandson hektisch hin und her lief und die Verwundeten zum Sanitätsraum brachte, wobei mehr und mehr Blut seinen Uniformflecken hinterließ. Ich hielt ihn immer für einen sehr bewunderten Mann. Nach einem weiteren verheerenden direkten Treffer des deutschen Schiffes gab es eine weitere Durchsage durch die Lautsprecher des Schiffs, die uns anordnete, das Schiff zu verlassen. Als wir auf die Brücke kamen, fanden wir einige beschädigte Rettungsboote, was sehr besorgniserregend war, aber wir konnten dennoch ein intaktes Boot an der Backbordseite finden. Ich blies meinen Rettungsanzug durch meinen Mantel auf und warf ihn in das Boot. Dann stieg ich hinunter und stieg ein. In der Theorie sollten die Frauen zuerst und dann die Passagiere der ersten Klasse an Bord gehen, aber in Wirklichkeit war es jeder für sich selbst. Es war zu viele Menschen, die die Treppe hinaufstiegen, und einige Besatzungsmitglieder warfen sich ins Meer. Wir wurden gezwungen, das Rettungsboot frühzeitig zu Wasser zu lassen, um zu verhindern, dass es vom sinkenden Schiff mitgerissen wurde. Viele der Besatzungsmitglieder mussten sich an Seilen abseilen, um Sicherheit zu erreichen. Einige rutschten ab und verbrannten sich die Hände, was schreckliche Blasen an ihren Handflächen und Fingern verursachte. Zwei Männer waren immer noch dabei, die Seile hochzuklettern, als wir begannen, das Rettungsboot von dem brennenden Schiff wegzuschieben. Der schreckliche Blick in ihren Augen ist etwas, das ich nie vergessen werde. Sie müssen gedacht haben, dass sie verloren waren. Alle Bootinsassen schrien ihnen zu. Sie sollten ins Wasser springen und zu uns schwimmen. Gott sei Dank warteten wir auf sie, denn einer der Männer war ein srilankischer Arzt namens Das Gupta. Mein Gott segne ihn, da er so gut wie möglich die Verletzten behandelte. Während wir von dem brennenden Wrack der Britannia wegruderten, sahen wir das deutsche Kriegsboot auf uns zukommen, um den Rest von uns zu erledigen. Die Hakenkreuzflagge wehte und mein Herz füllte sich mit Hass, während es Geschosse unterhalb der Wasserlinie abfeuerte und die Britannia in die Tiefen des Ozeans versenkte. Nach zwei Tagen auf hoher See fanden wir ein halb untergehendes Boot mit vier Männern. Plötzlich kippte es um und sie schafften es, sich wieder darauf zu setzen. Das geschah zwei oder dreimal, bevor der Kommandant zustimmte, sie an Bord zu nehmen. Die Tage auf See machten einigen Menschen zu schaffen. Nach einigen Tagen zog ein Mann seinen Mantel an und warf sich ins Wasser. Er hatte die Besinnung verloren, aufgrund des Stresses der gesamten Situation. Der Kommandant kehrte um ihn zu retten, aber es war zu spät. Seine schwere Kleidung zog ihn in die Tiefen. Wir hatten fast die ganze Zeit Haie um uns, da sie das Blut der Verletzten riechen und uns mit ihren Flossen umkreisten. Es war schrecklich zu wissen, dass der sichere Tod nur wenige Meter entfernt war. Nach einigen Tagen ohne Möglichkeit zu baden oder Toiletten zu benutzen, schlugen einige vor, zu schwimmen. Sie legten Ruder über Kreuz, um sich festzuhalten. Wir wurden gewarnt, wachsam zu sein, und rückblickend müssen wir wohl verrückt gewesen sein. Ich ging ins Wasser, schwamm jedoch nicht. Kaum hatte ich es getan, wurden wir von einer Gruppe von Walen erschreckt, die riesige Flossen hatten. Die Haie waren das Schlimmste, aber die Größe dieser Wale war beeindruckend. Sie hätten unser Rettungsboot mit einem einzigen Schwanzhieb zerschmettern können. Später erfuhr ich, dass der Sohn des Oberleutnants Rowlandson aus einem Boot vom Schiff Carbode gerettet wurde, welches mit einem spanischen und einem französischen Schiff suchte und schließlich aufgriff. Am Samstag, den 29. März, sahen wir das Kap Horn erleuchtet und feuerten eine Leuchtrakete ab, die von einem Beobachter gesichtet wurde. Wir ruderten zu dem Schiff, das sich wiederum zu unserer ursprünglichen Position bewegte. Beim Anlegen wippte das Rettungsboot mit den Wellen auf und ab, aber wir stiegen die Seilleiter hinauf. Wir brachen zusammen, als wir das Deck erreichten, und wurden an Tische gebracht. Wir wünschten uns Wasser, das im Rettungsboot stark rationiert war. Später reichten sie Sandwiches, die jedoch wieder entfernt wurden, als jeder nur eines bekam. Es dauerte eine Woche, sich von den Erlebnissen zu erholen, was für mich die schlimmste Zeit des Krieges war. Ich danke Gott jeden Tag, dass ich überlebt habe, denn viele arme Seelen taten das nicht. Ich war einst Tauchlehrer auf Bali. Gruppen in Indonesien konnten mich für eine lockere Einheit oder für eine Woche des Tauchens engagieren, bei der sie eine vorläufige Tauchlizenz erwerben konnten. Eines Tages engagierte mich eine Gruppe. Es war eine gemischte Gruppe in ihren frühen 20ern, bestehend aus Paaren und Freunden. Gute Menschen, mit vielen Annehmlichkeiten, aber ich bin nicht hier, um zu urteilen. Unsere erste Aktivität war das Gehen unter Wasser. Ich hatte es noch nie versucht, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch relativ neu war, aber ich war begeistert, es zu versuchen. Wir gingen an Bord eines kleinen Bootes und fuhren eine kurze Strecke zur Mothership. Dies ist ein maritimer Begriff für ein größeres Schiff, von dem kleinere Boote wie unseres operieren können. Wir gingen noch einen Schritt weiter und rechtfertigten dies, indem wir ein riesiges graues Alien-Gesicht auf den Rumpf malten. Es sah großartig aus. Und Kinder liebten es natürlich. Das Gehen unter Wasser war ähnlich wie das Snuba, das ich in der Karibik gemacht hatte. Eine Kombination aus Tauchen und Schnorcheln. Die Sauerstofftanks trieben an der Wasseroberfläche, anstatt auf den Rücken der Taucher geschnallt zu sein. Der große Unterschied zum normalen Tauchen war, dass wir anstelle eines Regulators und einer Maske riesige Sci-Fi-Helme trugen. Ich fühlte mich, als würde ich ein Zubehör aus dieser Fernsehserie Lost in Space, die früher im Fernsehen lief, verwenden. Ich war der Erste, der es versuchte. Der Vorgang war ziemlich einfach. Ich hielt mich an einer Leiter fest, während der größte Teil meines Körpers im Wasser blieb. Sie setzten einen kleinen Schaumring auf meinen Kopf, um den Helm abzufedern, und schließlich setzten sie mir den Helm auf. Sobald er aufgesetzt war, spürte ich das Gewicht, das mich zum Meeresboden drückte. Es war etwas beängstigend, da ich schnell sank, was zu einem schnellen Druckaufbau führte. Ich achtete darauf, mehrmals zu schlucken und zu gähnen, um die Auswirkungen des Drucks auszugleichen, und es ging mir gut. Außerdem konnte ich nie tief durchatmen, da der Helm begann, sich zu vakuumieren und ich warten musste, bis er wieder mit Luft gefüllt war. Dann folgten zwei Mitglieder der gemischten Gruppe von Teenagern dem gleichen Verfahren, bevor ein Mann, der sich dem Tauchen verschrieben hatte, als Guide eintrat. Er gab uns allen ein Stück Brot in einer Plastiktüte, was alle Fische zu uns lockte. Es war sehr lustig zu sehen, wie scheue Fische so nah zu uns kamen. Es gab Metallgeländer am Meeresboden, denen ich folgte, während die beiden Kinder hinter mir gingen. Es war sehr schwierig, aufgrund der starken Unterwasserkurrent und des Gewichts des Helms zu gehen, zusätzlich zu gelegentlichen Zügen des Atemschlauchs, wenn er sich spannte. Trotz allem genossen wir die Erfahrung sehr. Während des gesamten Weges atmete ich mit einem ständigen Flüstern aufgrund des Drucks des Wassers im Sauerstoffschlauch. Es war ärgerlich, aber zumindest wusste ich, dass ich Luft bekam, was das Wichtigste war. Es war beängstigend, als plötzlich der Ton aussetzte. Ich war verwirrt, aber nach etwa 2 oder 3 Sekunden setzte er wieder ein und ich konnte wieder atmen. Es passierte ein zweites Mal und erneut setzte der Ton schnell wieder ein. Ich vermutete, dass sie wahrscheinlich den Tank gewechselt hatten, machte mir aber keine allzu großen Sorgen, da ich dachte, dass sie nicht ohne Sauerstoff auskommen würden. Bald darauf funktionierte es wieder und ich atmete ohne Probleme. Nach etwa 10 Minuten oder mehr, ich wusste nicht genau, wie lange wir bereits unter Wasser waren, zeigte der Guide auf mich und deutete an, dass ich über die Barriere steigen sollte. Ich war verwirrt, stimmte aber zu, nachdem er es mir deutlich erklärt hatte. Es war schwer, durch den Helm hindurch zu sehen, was es erleichterte, sich zu verlieren. Ich schaute nach hinten, um sicherzustellen, dass die Teenager sahen, wohin ich ging und nicht verloren gingen. Wir hatten Augenkontakt, also ging ich davon aus, dass alles in Ordnung war, und folgte dem Guide weiter. Er brachte mich durch einen kleinen Durchgang zwischen 2 Korallen. Ich ging langsam, um sicherzustellen, dass ich mir keine Beine verletzte. Es war kompliziert aufgrund der starken Unterwasserkurrent und des Gewichts des Helms sowie gelegentlicher Züge am Atemschlauch, wenn er sich spannte. Als ich beim Guide ankam, stoppte meine Atmung wieder für einige Sekunden. Ich dachte, es sei nichts Besonderes wie bei den vorherigen Male und ging weiter. Ich folgte ihm ein Stück weiter, aber der Ton des Atemschlauchs setzte weiterhin nicht wieder ein. 5 Sekunden, dann 10. Ich begann mich zu verwirren. War das eine Art Scherz? Falls ja, war er alles andere als lustig. Nach 15 Sekunden dachte ich, nicht in Panik geraten. Man wird immer gewarnt, das nicht zu tun, aber ich geriet in Panik. Ich begann schneller zu atmen, zwang mich jedoch langsamer zu werden. Dank meiner vorherigen Schulung wusste ich, dass das Schlimmste, was ich tun konnte, genau das war. Ich wandte mich dem Guide zu und begann mir auf die Brust zu klopfen, was das Zeichen für »Ich kann nicht atmen« ist. Es schien, dass er es bemerkte und begann in eine andere Richtung zu gehen. Ich konnte nur hoffen, dass er mich zum Boot brachte. Ich dachte daran, den Helm abzunehmen und zur Oberfläche zu schwimmen. Ich wusste nicht, ob ich genug Luft dafür hatte oder ob das Boot oben war oder ob ich mit meinem Kopf aufschlagen würde, wenn ich auftauchte. Ich wusste nicht, ob ich den Helm wirklich abnehmen konnte und wollte außerdem den Höhenkrankheit vermeiden. Also entschied ich, dass es keine gute Idee wäre. 30 Sekunden. Ich begann zu merken, dass ich bei jeder Atmung weniger Sauerstoff bekam. Wasser begann in meinen Helm zu dringen. Ich musste mich nach oben neigen, um etwas Luft zu holen. Ich ergriff die Arme des Guides, um mich nahe bei ihm zu halten und ihm die Ernsthaftigkeit der Situation zu verdeutlichen. Ich drückte ihn stark, fast mit einem Todgriff. 40 Sekunden ohne Sauerstoff. Meine Lungenbussammen brannten nach Luft. Ich sah die Leiter des Bootes. Ich wusste, dass ich nur dorthin gelangen musste und es mir gut gehen würde. Wahrscheinlich erlebte ich eine Art Adrenalinschub mit der neuen Hoffnung, denn ich vergaß beinahe meinen Atemmangel. Ich suchte die Leiter für einige Sekunden. Es war schwer, Entfernungen durch den Helm zu bestimmen, da er eine Vergrößerung hatte. Schließlich ergriff ich sie und begann zu steigen. Als ich die Oberfläche erreichte, kehrte schnell Luft in meinen Helm zurück und ich atmete tief durch. Ich hatte noch nie gefühlt, dass Atmen so angenehm war. Dies war ohne Zweifel die beängstigendste Erfahrung meines Lebens und ich würde kategorisch niemandem empfehlen, unter Wasser zu gehen. Seitdem der Mensch begonnen hat, die Schiffe von Seabourn auf die Ozeane und Meere zu bringen, kehrten sie mit Geschichten von gewaltigen Stürmen, Seeungeheuern und Geisterschiffen zurück. Offene Gewässer haben die Vorstellungskraft der Menschheit auf eine Weise gefangen genommen, die heute dem Weltraum entspricht. Der Ozean verkörperte das Unbekannte, aber vielleicht ist die mächtigste Angst des Menschen gerade das, die Angst vor dem Unbekannten. Vielleicht ist das größte maritime Rätsel aller Zeiten das der Mary Celeste, aber es gibt ein anderes Ereignis, das vielleicht ebenso faszinierend ist und vor wenigen Jahrzehnten stattfand. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist eine Geschichte voller Intrigen, Schrecken und Tod in den tropischen Gewässern Südostasiens. Das ist die Geschichte des SSO Rang Madan. Die Straße von Malakka ist ein schmaler Abschnitt von 550 Meilen zwischen der malaiischen Halbinsel und der Insel Sumatra in Indonesien. Als wichtigster Schifffahrtsweg zwischen dem Indischen Ozean und dem Pazifik ist sie eine der bedeutendsten Wasserstraßen der Welt und trägt den Namen der Sultanate von Malakka, die den Archipel zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert regierten. Ende 1947 und Anfang 1948 empfingen mehrere Schiffe, die durch die Straße fuhren, eine Reihe ungewöhnlicher Funkzeichen, aufgeteilt in zwei getrennte Teile, eine Masse von unverständlichem Morse-Code. Die Nachricht lautete: Alle Offiziere sind tot, einschließlich des Kapitäns, liegen im Salon und auf der Brücke. Es ist möglich, dass die gesamte Besatzung tot ist. Ich bin gestorben. Trotz der Bemühungen der Funker war es unmöglich, den genauen Standort zu bestimmen, von dem die Nachricht gesendet wurde. Es wurden nur diese beiden kurzen, aber unheimlichen Botschaften empfangen. Zwei US-amerikanische Handelsschiffe empfingen die verschlüsselten Nachrichten und fühlten sich gezwungen zu untersuchen. Die Seeleute verspürten eine gewisse Solidarität untereinander, aber die mysteriösen Nachrichten hätten ihre Neugier noch mehr geweckt, sodass sie versuchten, die Wahrheit herauszufinden. Mit Hilfe britischer und niederländischer Stationen wurden die Koordinaten der Schiffe, die diese Nachrichten senden könnten, trianguliert. Nach einigen Schlussfolgerungen wurde festgestellt, dass nur ein Schiff diese Nachrichten senden konnte. Der holländische Frachter SSO Rang Madan. Eines der US-amerikanischen Handelsschiffe, die Silver Star, wurde entsandt, um die besagten Koordinaten zu überprüfen. Offensichtlich, angesichts der Dringlichkeit des Notrufs, verlor der Kapitän der Silver Star keine Zeit, die Richtung zu ändern und sich auf den möglichen Rettungsort zuzubewegen. Stunden intensiver Navigation vergingen, aber schließlich entdeckte die Wache der Silver Star in der Ferne das verunglückte Schiff. Es war tatsächlich der Orang Madan. Keine Anzeichen von Leben waren zu sehen, als das Rettungsboot die verlassene Seite des Schiffs erreichte. Die Besatzung schrie so laut wie möglich, um Kontakt mit der unsichtbaren Besatzung aufzunehmen. Nach erfolgloser Kommunikation war es offensichtlich, dass ein Bordteam entsandt werden musste, um nach Überlebenden zu suchen. Von dem Moment an, als das Boarding-Team den Orang Madan betrat, wurde klar, dass etwas Grauenhaftes geschehen war. Die gesamte obere Brücke des Schiffs war mit Blut getränkt. Die Szene erinnerte mehr an ein Massaker als an ein Schiff in Fahrt. Die verwundeten Körper der holländischen Mannschaft waren über das Schiff verstreut. Ihre Gesichter zeigten einen Ausdruck absoluter Angst. Ihre Arme waren schrecklich verdreht, als hätten sie verzweifelt gegen einen unbekannten Angreifer gekämpft. Selbst der Hund des Schiffs konnte der Schlacht nicht entkommen und bellte in seinem tödlichen Todeskampf weiter. Wie die Notrufübertragung erwähnte, war der Kapitän tot, auf seinem eigenen Blut und Eingeweiden liegend, in seiner privaten Kabine. Sein Ausdruck spiegelte völligen und absoluten Terror wider, fast so, als hätte er etwas Unvorstellbares in seinen letzten Lebensmomenten erlebt. Das wenige, das von den Offizieren und Ingenieuren der Brücke übrig blieb, wurde in der Kontrollkammer und im Navigationsraum gefunden. Sie waren komplett zerfetzt, und nur durch ihre Abzeichen und zerrissenen, blutdurchtränkten Kleidungsstücke konnte man sie identifizieren. Der Funker, derselbe Besatzungsmitglied, das die initiale Notrufnachricht gesendet hatte, saß immer noch an seiner Station, den Hörer in der Hand. Auch dies war keine Ausnahme. Die gleiche angstvolle Miene war in sein Gesicht eingegraben von der Totenstarre, die sich kurz nach seinem Tod einstellte. Während das Bordteam das blutgetränkte Geisterschiff erkundete, begannen sie mehrere seltsame und unheimliche Dinge zu bemerken. Als der Orang Madan gefunden wurde, war Sommer auf der Südhalbkugel. Die Außentemperaturen überschritten 100 Grad Fahrenheit. Dennoch berichteten die Mitglieder des Boarding-Teams von einer düsteren Kälte, die von irgendwo an Bord des Schiffs ausging. Außerdem war die Verfassung der Leichen äußerst ungewöhnlich, da sie viel schneller verwesten als erwartet, selbst in den Tropen. Das Besorgniserregendste war, dass, abgesehen vom Chaos auf dem Brückendeck, viele der Opfer keine sichtbaren Verletzungen aufwiesen und das Schiff keinen Schaden aufwies, der mit einem feindlichen Angriff in Verbindung gebracht werden könnte. Die Gewässer der Straße von Malakka sind bekannt für malaiische Piraten, die in kleinen, schnellen Booten mit Haken und Granaten angreifen. Es gab jedoch keine Anzeichen für Piraterie, da es gängige Praxis ist, Geiseln und Waren zu nehmen, aber nichts war verschwunden. Als das Boarding-Team zum Silver Star zurückkehrte, traf der Kapitän die schnelle Entscheidung, den Orang Madan zu schleppen, um die Bergung durchzuführen. Erst nachdem die Schiffe miteinander verbunden waren, entdeckten die Männer Rauch unter der Schiffsdecke des Orang Madan. Das beunruhigte die Besatzung, da sie das Schiff intensiv durchsucht hatten und keinen Hinweis auf ein Feuer fanden. Die Crew des Silver Star handelte schnell und schnitt die Leinen, die die beiden Schiffe verbanden, bevor die Tragödie eintrat. Nur Minuten später explodierte der Orang Madan mit genug Kraft, um ihn vollständig aus dem Wasser zu heben, bevor er auf den Meeresboden sank. Die ersten offiziellen Berichte über das Ereignis wurden von der US-amerikanischen Küstenwache im Mai 1952 aufgenommen. Neben den Augenzeugenberichten, die den bedauerlichen Zustand der Besatzung beschrieben, fügte der veröffentlichte Bericht hinzu, dass alle mit starren Gesichtern nach oben schauten, als würden sie in Angst erstarrt sein, mit offenem Mund und starren Blicken. Viele maritimen Historiker argumentieren jedoch, dass der Orang Madan nie existiert habe. Offiziell war es so. Zur gleichen Zeit, als der Orang Madan angeblich sein tragisches Schicksal in der Straße von Malakka erlitt, operierte der Silver Star unter einem anderen Namen, dem Suntawana. Die Reederei Grace Line hatte die Rechte an dem Schiff erworben und in den 40er Jahren umbenannt. Im Gegensatz dazu gibt es Berichte, die besagen, dass der Orang Madan ein echtes Schiff war, das in Sumatra registriert war, einer niederländischen Kolonie, die Teil der sogenannten niederländischen Ostindien war. Orang bedeutet Mann und Madan ist die größte Stadt der Insel Sumatra, sodass der Name Orang Madan wörtlich Mann von Madan bedeuten würde. Es gibt jedoch keine Beweise, die diese Behauptung stützen, und selbst die Lloyd Shipping Register des Vereinigten Königreichs und das Dictionary of Disasters at Sea 1822-1962 erwähnen den Orang Madan nicht. Es könnte jedoch eine grausame Erklärung für das Fehlen offizieller Aufzeichnungen geben. Eine plausible Theorie legt nahe, dass das seltsame Verschwinden der Besatzung des SS Orang Madan mit biologischen Waffen zusammenhängt, die von japanischen Wissenschaftlern unter der Leitung von Shiro Ishii entwickelt und hergestellt wurden. Er war der Leiter der Einheit 731, einer geheimen japanischen Militäranlage, die unmenschliche Experimente durchführte, hauptsächlich an chinesischen Opfern. Diese Experimente, die noch grausamer als die von Auschwitz waren, umfassten die Entwicklung gefährlicher biologischer und chemischer Waffen, um Japans Feinde zu eliminieren. Es wird vermutet, dass am Ende des Krieges diese biologischen und chemischen Waffen heimlich in die USA transportiert werden sollten, aber einige hohe Beamte entschieden sich dafür, sie heimlich auf zivilen Schiffen zu senden, um mögliche Interzeptionen durch die sowjetische KGB zu vermeiden. Vielleicht ereignete sich ein Zwischenfall im Zusammenhang mit ihrer geheimen Fracht, der die schreckliche Kraft eines Albtraumarsenals entfesselte. Die Wahrheit über das, was mit dem O-Rang Madan geschah, wurde seit den 1950ern verschwiegen, und es ist möglich, dass wir nie die wahre Geschichte erfahren oder ob das Schiff jemals existierte. Doch ist dies nicht die erste geheimnisvolle maritime Geschichte, die die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit fesselt, und zweifellos nicht die letzte. Vielleicht ereignete sich ein Zwischenfall im Zusammenhang mit ihrer geheimen Fracht, der die schreckliche Kraft eines Albtraumarsenals entfesselte. Die Wahrheit über das, was mit dem O-Rang Madan geschah, wurde seit den 1950ern verschwiegen, und es ist möglich, dass wir nie die wahre Geschichte erfahren oder ob das Schiff jemals existierte. Doch ist dies nicht die erste geheimnisvolle maritime Geschichte, die die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit fesselt, und zweifellos nicht die letzte. Im Jahr 1981 nahm der amerikanische Segler Stephen Callahan an einer Einhandregatta von Penzance, England, bis zur karibischen Nation Antigua teil. Nach seinem Studium als Schiffsarchitekt war Callahan ein Experte im Design und Bau von Segelbooten jeder Art und hatte den größten Teil seines Lebens auf Booten gelebt, an Rennen teilgenommen und gesegelt. Jedoch kurz nach Beginn der Regatta beschädigten und versenkten schlechtes Wetter und Pech viele der Boote der Teilnehmer, einschließlich seines eigenen Napoleon Solo, das Callahan entworfen hatte. Trotz seines Missvergnügens war er gezwungen, die Regatta abzubrechen. Doch Callahan war kein Aufgeber, ganz im Gegenteil. Er war entschlossen, die Reise zu Ende zu führen, selbst wenn der einzige Preis sein eigenes Gefühl der Zufriedenheit war. Nach den notwendigen Reparaturen an Napoleon Solo setzte er seine Reise zur spanischen und portugiesischen Küste fort und segelte schließlich in den Atlantik zu den Kanarischen Inseln. Einige Tage später fand Callahan sich in stürmischen Winden wieder, mit Wellen, die gegen sein kleines Einhandboot schlugen. Die Sturmnacht war lang und gefährlich, während Callahan kämpfte, sein Boot über Wasser zu halten. Plötzlich, in der Dunkelheit und den tobenden Winden des mittleren Atlantiks, prallte etwas Gigantisches gegen die Seite des Napoleon Solo. Das Boot erschütterte heftig und riss ein riesiges Loch in seine untere Kammer, das schnell mit salziger See gefüllt wurde. Callahan kämpfte verzweifelt, sein geliebtes Boot über Wasser zu halten, doch vergeblich. Das kleine Boot wurde von den Wellen und dem starken Wind überflügelt. Callahan war gezwungen, sein Boot allein zu verlassen. Am Morgen fand Callahan sich in einem kleinen Rettungsfloß auf dem offenen Atlantik treibend wieder, entschlossen zu überleben. Vor dem Untergang des Napoleon Solo hatte Callahan mehrere Fahrten zurück zum Schiff unternommen, um wichtige Überlebensausrüstung zu sichern, darunter einen Schlafsack, Notfallrationen, eine kleine Harpune und Sonnenentsalzer, die pro Tag etwa einen halben Liter trinkbares Wasser produzierten. In der Gewissheit, dass sein Floß ständig nach Westen durch die Ozeanströme und Passatwinde driftete, vertraute Callahan darauf, dass er irgendwann auf einen Punkt der Zivilisation zurückkehren würde. Doch das Überleben würde eine harte Aufgabe sein. Es dauerte nicht lange, bis Callahan seine bescheidenen Vorräte an Nahrung, die er von Napoleon Solo retten konnte, aufgebraucht hatte. Ohne eine andere Nahrungsquelle würde er langsam und qualvoll an Hunger sterben, allein und ängstlich auf hoher See. Doch Callahan hatte nicht die Absicht, auf diese Weise zu sterben. Er nahm die Harpune, die er von seinem gesunkenen Boot retten konnte, und machte sich ans Werk. Ein interessantes Detail über Trümmer im offenen Ozean ist, dass sie oft zu kleinen Ökosystemen werden. Die Felsen, die sich an die Treibholzklötze heften, und die Mikroben, die sie anziehen, locken wiederum kleinere Fische an, die sich an der Oberfläche ernähren, wie Mahi-Mahi oder Schwertfische. Es dauerte nicht lange, bis Callahan von einem sich ständig weiterentwickelnden Ökosystem umgeben war, das ihm genug Nahrung bot, um zu überleben. Callahan musste erfreut feststellen, dass das Finden von Nahrung viel einfacher war, als er ursprünglich angenommen hatte. Schulen von Fischen tauchten auf, um gefangen, getötet und als wertvolle Proteinquelle verzehrt zu werden. Doch wo es kleinere Fische gibt, ziehen sie zwangsläufig auch größere an. Eines Morgens wachte Callahan auf und hörte ein sanftes Kratzen im ruhigen Wasser um sein Floß. Er öffnete das Verdeck seines Rettungsflosses und hoffte erneut Mahi-Mahi zu sehen, die ihn so effektiv nährten. Doch es war etwas anderes, das seine Blutadern gefrieren ließ. Rund um das Floß, beinahe in gleichmäßigen Abständen, schwammen drei große Rückenflossen. Haie umkreisten das Rettungsfloß. Sie konnten seinen Geruch wittern, und als die Haie sich näherten, konnte Callahan das Raspeln ihrer rauen Haut an den dünnen Seiten des Floßes hören. Der Lärm muss für ihn erschreckend gewesen sein, ein brutaler Hinweis darauf, dass es Dinge im Ozean gibt, die ihn aktiv aufsuchen, um ihn zu fressen und all seine Bemühungen zunichte zu machen. Darüber hinaus bestand die Gefahr, dass die Haie die Geduld verlieren und angreifen könnten, was irreparable Schäden an dem einzigen Objekt verursachte, das Callahan am Leben hielt. Dann entschied er sich, offensiv vorzugehen. Mit der Harpune in der Hand zitterte Callahan vor Angst, als er sich über die Seite des Rettungsflosses lehnte und begann, die umgebenden Haie mit der scharfen Spitze der Harpune zu attackieren. Doch Haie sind robust und seine schlecht gemachte Harpune hielt nicht lange. Es dauerte nicht lange, bis das Gummiband der Antriebseinheit und die gezahnte Spitze der Harpune brachen, wodurch die Harpune nutzlos wurde. Doch Callahan band einfach ein Messer an den Schaft der gebrochenen Harpune und setzte seinen mutigen Kampf um sein Rettungsfloss fort. Doch die Haie sollten nicht die größte Bedrohung für Callahans Überleben werden. Die größte Gefahr kam von seinen eigenen Überlebensbedürfnissen. An Tag 44, während er auf seinem Rettungsfloß segelte, fing Callahan mit seiner improvisierten Harpune einen großen Mahi-Mahi. Doch während der Fisch wild um sich schlug, löste sich die Harpunenstange und bohrte sich in die unteren Rohre des Floßes, wodurch die Schwimmfähigkeit des Floßes ernsthaft beeinträchtigt wurde. Trotz seiner besten Bemühungen gelang es nicht, das Loch richtig zu verschließen. Um es zu reparieren, musste Callahan ständig unter dem Floß arbeiten, seine Arme ins Wasser tauchen und die notwendigen Reparaturen vornehmen. Das lockte die Haie zurück. Callahan sah sich gezwungen, den Schutz seines Floßes mit den essentiellen Reparaturen zu vereinen, und der Stress war zu viel für ihn. Laut seinen eigenen Worten geriet er in einen Wutausbruch und Verzweiflung, da er nicht akzeptieren konnte, dass er in offenen Gewässern von Haien zerfressen würde, die ihn seit Wochen verfolgten. Jedoch erinnerte er sich an etwas. Ein Plastikgabel und ein kleines Boy Scout Camping Kit, das er retten konnte, wurden in das Zelt des Floßes in der Nähe des Risses eingeführt. Dann faltete er das Plastik nach innen, um den Riss zu versiegeln. Zu Beginn zu schwach, um den Versuch zu wagen, versuchte Callahan, so gut es ging, in dieser extrem stressigen Situation zu schlafen. Am nächsten Morgen funktionierte es. Es war ein lebensverändernder Sieg. Er war vom Rand des Wahnsinns und des Todes zurückgekehrt, um noch ein wenig zu überleben. Doch dann begannen die Solardesalinisatoren auf dem Floß zu versagen. Über einige Tage hinweg sah Callahan entsetzt, wie die einzige Ressource, die vor Austrocknung schützte, zu versagen begann. Bis dahin hatte er nur noch drei kleine Dosen gereinigtes Wasser. Sein Körper und sein Geist schmolzen dahin, und er geriet in Halluzinationen, in denen er glaubte, dass alle verlorenen Seelen des Meeres ihn umgaben und ihn anriefen, um sich ihnen anzuschließen, da ihm keine weitere Kraft blieb. Nach 76 Tagen auf See sah Callahan ein kleines Fischereiboot am Horizont. Während es näher kam, erkannte er, dass es direkt auf ihn zusteuerte, angezogen von den Seevögeln, die sein Floß umgaben. Die Überreste von Fisch, die er nach erfolgreichen Fangaktionen ins Meer warf, hatten das Ökosystem um sein Floß exponentiell wachsen lassen, einschließlich einer kleinen Sammlung von Möwen. Wo Vögel sind, sind Fische, und wo Fische sind, sind Fischer. Als das Fischereiboot an das Floß heranfuhr, waren die Männer erstaunt, als sie die skelettartige Gestalt von Steve Callahan vor sich sahen, halbtot vor ihren Augen. Sie stammten aus Guadeloupe. Callahan hatte die Karibik erreicht, genau wie er es vorhergesagt hatte. Als die Fischer ihn aus sicherem Tod retteten, hatte Callahan ein Drittel seines Körpergewichts verloren. Es dauerte 6 Wochen, bis er wieder normal gehen konnte. Seltsamerweise sagte Callahan, dass er diese 76 Tage allein auf diesem Rettungsfloß im Atlantik nie bereut habe. Tatsächlich beschrieb er das, was er durchgemacht hatte, als erleuchtend, das ihn positiv verändert hat. Einmal beschrieb er den Nachthimmel, ohne die Lichtverschmutzung großer Städte, als einen Blick auf den Himmel der Höllenplätze. Da ich an der Küste von Mississippi lebe, bin ich praktisch mein ganzes Leben lang im Wasser gewesen. Ich habe unzählige Geschichten über verrückte Erlebnisse und seltsame Vorfälle im Wasser erlebt. Die meisten von ihnen drehen sich darum, mit schlechtem Wetter umzugehen, wie zum Beispiel Gewitter, Tornados oder aufgewühltes Meer. Diese können erschreckend beeindruckend sein, aber die verrücktesten Dinge, die ich gesehen habe, ereigneten sich, während ich auf Angel-Charterbooten gearbeitet habe. Jedoch ist die Arbeit, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist und die ich als den größten Eye-Opener betrachte, im Jahr 2010, als die Ölplattform Deepwater Horizon explodierte und begann, Öl im Golf von Mexiko freizusetzen. BP erkannte in gewissem Maße die Ausmaß des Ölspills und startete ein Programm, das es den Bootsbesitzern ermöglichte, sich zu registrieren und an den Reinigungsbemühungen entlang der Küste teilzunehmen. Glücklicherweise nutzten einige, die in dieses Programm aufgenommen wurden, die Gelegenheit, Gutes für die Umwelt zu tun und verdienten dabei gutes Geld, während andere es dazu ausnutzten, den Zugang zu beschränken, um denjenigen zu helfen, die wirklich helfen wollten. Das ist ein Thema, das eine eigene Diskussion verdient, aber im Allgemeinen ist es eine Geschichte für einen anderen Zeitpunkt. Da das Wasser, in dem ich praktisch aufgewachsen bin, zerstört wurde, konnte ich einfach nicht tatenlos zusehen. Ich habe eine Schulung im Umgang mit gefährlichen Materialien, Hazmat, absolviert und begann durch bestimmte Kontakte auf einem 127 Fuß langen Charterboot zu arbeiten, das normalerweise in die Chandeleur-Inseln vor der Küste von Louisiana fuhr, mehrere Tage und Nächte lang. Dort ließen wir kleine Boote ab, auf denen die Kunden durch die Inseln geführt wurden, um zu fischen. Wenn jemand die Gelegenheit hat, diese Inseln zu besuchen, sollte er das definitiv tun. Es ist absolut unglaublich und das Angeln ist immer ausgezeichnet. Zurück zur Geschichte. Ich arbeitete auf diesem Boot etwa 2 Wochen lang, bevor ich zu einer Offshore-Abteilung mit rund einem Dutzend Booten transferiert wurde. Diese Boote waren ausschließlich für Freizeit- oder kommerzielle Angelcharter gedacht, wobei das größte Boot 57 Fuß lang war, mit einem durchschnittlichen Preis von etwa $100.000. Einige der Boote waren konservativ mehr als $1 Million wert. Unsere Aufgabe bestand darin, zum Sonnenaufgang hinauszufahren und Rohöl oder jegliches Meeresleben zu suchen, das vom Ölunfall betroffen sein könnte. Wenn wir Ölflecken oder ungewöhnliche Dinge fanden, dokumentierten wir sie, machten Fotos und meldeten sie. Fast einen Monat lang fanden wir nur diese Flecken, aber eines Tages fuhren wir etwa 100 Meilen vor die Küste. Und ich werde die Bilder und Gerüche dieses Tages nie vergessen. Das Rohöl, das wir Schlamm nannten, weil es genauso aussah, war überall und unglaublich dick, mit einem Durchschnitt von 6 Zoll und an einigen Stellen bis zu einem Fuß dick. Es war wie ein extrem dicker Kleber, und ehrlich gesagt ist es wirklich schwer, ihn zu beschreiben. Um dir eine Vorstellung zu geben, wenn du schon einmal auf einem schlammigen Weg warst oder einen Lastwagen gesehen hast, der im Schlamm stecken bleibt, so fühlte sich das für diese Boote an, nur vervielfacht durch das Wasser und viel schlimmer. Dies beschädigte schließlich die Bootsrümpfe und verursachte erhebliche Schäden an praktisch allem, was es berührte. Wir waren die erste Gruppe, die das Rohöl so nahe an der Küste gefunden und gemeldet hat. Während dieser Zeit fanden wir auch eine Rettungsweste, die einem der unglücklichen Arbeiter gehörte, als die Plattform explodierte. Worte können ehrlich gesagt nicht beschreiben, was dieser Moment war. Es war ohne Zweifel ein schockierender Moment. Endlich kehrten wir an Land zurück und genau zu diesem Zeitpunkt begannen die Dinge sich zu ändern. Die Operation konzentrierte sich jetzt darauf, wie man den Schaden reinigen und mit dem Öl umgehen konnte. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde uns allen bewusst, wie ernst die Situation war, nicht nur für die Küste, sondern für die gesamte Umwelt. Am nächsten Morgen am Kai bemerkten wir, dass Paletten mit Skimmern und absorbierenden Materialien hinterlassen worden waren. Wir sollten die Skimmer verwenden, um so viel Rohöl wie möglich zu sammeln, sie in Kreisen anordnen und dann die Barrieren zusammen mit dem Öl innerhalb dieser Skimmer platzieren. Alles würde dann von einer anderen Abteilung zu den Entsorgungsstationen gebracht. Ein kleiner Hinweis: Unsere ursprüngliche Aufgabe war es lediglich, festzustellen, Fotos zu machen und zu melden, nicht unbedingt das Öl zu handhaben, wenn es vermeidbar war. Doch es kam soweit, dass ich nicht mehr der Einzige war, der das Rohöl auf meinem Schiff handhabte. Alle anderen, die auf den Booten arbeiteten, mussten schließlich Schutzanzüge tragen, um mit dieser giftigen und dicken Substanz unter Temperaturen von über 100 Grad für 12 Stunden pro Tag umzugehen. Ein weiterer kleiner Punkt: Jedes Schiff musste mindestens eine Person mit einer zertifizierten Ausbildung im Umgang mit gefährlichen Materialien, Hazmat, an Bord haben, die allein für das Handling des Öls zuständig war. Außerdem waren nur 4 Personen pro Schiff in unserer Abteilung erlaubt. Wir wurden auch 2-mal gestrandet, weil Garnelenboote beschlossen, den Arbeitstag zu beenden und uns keine Möglichkeit ließen, das Rohöl zu bewegen, uns aber auch daran hinderte, das gesammelte Öl unbeaufsichtigt zu lassen. Es war absolut miserabel. Niemand hätte sich vorstellen können, was wir dadurch machten. BP selbst hatte keine Ahnung, wie sie mit dieser Größe und Komplexität einer Operation umgehen sollten. Tag für Tag wurde dies zu einer alltäglichen Herausforderung, bis mein skrupelloser Vorgesetzter dabei ertappt wurde, gierig zu sein und BP für jede kleine Ausgabe zu berechnen, was dazu führte, dass alle seine Schiffe geschlossen wurden. Während dieser Zeit verdienten sowohl Arbeitgeber als auch Mitarbeiter ernsthafte Beträge, doch alles brach zusammen aufgrund der Gier jener, die nicht genug bekommen konnten. Das führte dazu, dass weniger Schiffe tatsächlich für die richtigen Gründe arbeiteten und somit weniger Möglichkeiten bestanden, etwas im Wasser zu bewirken. Insgesamt arbeiteten wir etwas mehr als 3 Monate, fuhren jeden Tag hinaus und sahen Schulen toter Fische, tote Meeresschildkröten. Es war erschütternd, um es milde auszudrücken. Obwohl es eine der schrecklichsten Erfahrungen meines Lebens war, habe ich das Gefühl, dass wir einen Unterschied gemacht haben, auch wenn nur ein kleiner. Bei einer unserer letzten Fahrten waren wir etwa 20 Meilen oder mehr von den Barriereinseln entfernt, als wir aus der Ferne sahen, was wie kochendes Wasser aussah, mit roten, orangefarbenen und gelben Farben. Als wir uns näherten, bemerkten wir, dass es eine Schule von Tausenden von roten Fischen und Jacks war, die sich so weit erstreckte, wie wir sehen konnten, etwa 100 Meter breit. Inmitten davon zu sein, von diesen Fischen umgeben, lässt sich einfach nicht in Worte fassen. Es war unglaublich. Das war der Moment, der uns Hoffnung gab, dass das, was wir taten, nicht umsonst war und dass wir tatsächlich etwas Wertvolles taten. Noch heute ist es das Beeindruckendste, was ich im Wasser gesehen habe, abgesehen vom Ölunfall selbst. Abschließend möchte ich sagen, dass noch immer Tonnen von Öl im Golf von Mexiko vorhanden sind, ungeachtet dessen, was die Menschen sagen. Es ist im Meeresboden begraben und auf dem Meeresboden durch die sogenannten Dispersionsmittel, die BP behauptete, das Öl auflösen zu können. Es ist nach wie vor an Stränden und in den Marschen der Inseln zu finden. Die Meereswelt kehrt nur langsam in den letzten 2 Jahren zur Normalität zurück und wird erst wieder vollständig erblühen, solange solch ein Vorfall nicht erneut geschieht. Es ist Samstagmorgen im wohlhabenden Vorort Brighton in Australien, etwas mehr als 5 Meilen vom Zentrum von Melbourne entfernt. Brighton ist bekannt für seinen Dandy Street Beach, die Heimat von 82 bunten Strandboxen. Sam Kazon, 16 Jahre alt, hatte Fußball gespielt und hatte schmerzende Füße, also beschloss er, einen Spaziergang am Strand zu machen, um den Schmerz zu lindern. Er verbrachte eine halbe Stunde in den frischen, flachen Gewässern, hörte Musik und fühlte, wie der Schmerz und seine geschwollenen Füße allmählich besser wurden. Doch als er aus dem Wasser kam, um seine Sandalen zu holen, verspürte er ein seltsames Kribbeln an seinen Füßen und Knöcheln. Beim Hinsehen sah er, dass seine Füße von Blut überströmt waren, das auf den australischen goldenen Sand tropfte. Sam ging wieder ins Meer, in der Hoffnung, das Blut zu waschen und dass das Salzwasser die Wunde desinfizieren würde. Doch als er zurückkehrte, hörte das Blut nicht auf zu fließen. Sein Vater brachte ihn eilig ins nahegelegene Dandenong-Krankenhaus. Während Sam geduldig im Wartezimmer des Krankenhauses saß, sammelte sich das Blut weiterhin unter seinen Füßen, von tausenden kleinen Verletzungen wie Einstichen, die seine Beine und Füße bedeckten. Zu Entsetzen seiner Familie konnte niemand im Krankenhaus genau erkennen, was das Problem war. Das Krankenhauspersonal kontaktierte zahlreiche Experten für Toxikologie und Meeresbiologie in Melbourne, aber niemand konnte Licht auf die Natur der Verletzungen von Sam werfen. Es sind jedoch nicht nur Haie, die in den Gewässern um Australien nach Fleisch gieren. Eine plausible Erklärung wurde gegeben. Die Meerkrebstiere, bekannt unter dem lateinischen Namen Lyrchiana saidi amphipods. Die Meerkrebstiere sind parasitäre Meeresorganismen, die sich vom Epithelscheidenschleim und dem Blut ihrer Marinenwirte ernähren. Sie stehen in enger Verwandtschaft zu Garnelen und Krabben, sind jedoch kleiner, zwischen 6 und 13 mm groß. Sie sind nicht giftig und ihre Bisse verursachen keine dauerhaften Schäden. Die Verletzungen von Sam stimmten mit jenen überein, die von diesen kleinen und gefräßigen Organismen verursacht werden, wenn sie organische Gewebe verzehren. Die Meeresexperten hingegen behaupteten, dass keine so winzigen Organismen für eine so massive Gewebeschädigung verantwortlich sein könnten. An diesem Tag hatte Sams Vater eine Idee. Er nahm einen Kescher und brachte ihn zu dem Abschnitt des Strandes, an dem Sam seine mysteriösen Verletzungen erlitten hatte. In den Kescher legte er einige Scheiben Steak. Dann ließ er den Kescher ins Wasser hinunter und wartete. Beim Herausziehen machte er eine erschreckende Entdeckung. Hunderte kleiner Krebstiere klebten an dem rohen Fleisch. Und nicht nur aßen sie das Fleisch, sondern sie saugten auch das Blut des rohen Fleisches aus. Die Meeresexperten hatten sich geirrt. Es waren tatsächlich Meerkrebstiere, die die Füße und Beine von Sam angegriffen hatten, und das in Tausenden. Sams Vater filmte das Angriffsvideo der Meerkrebstiere auf das rohe Fleisch und brachte es direkt ins Krankenhaus, in dem sein Sohn behandelt wurde. Doch die Details, wie diese Organismen sich ernähren, sind einfach beängstigend. In ihrem juvenilen Zustand sind die Meerkrebstiere nicht aggressiv und produzieren Nahrung durch einen Prozess, der in ihren eigenen Körpern stattfindet. Sobald sie jedoch auf ein Opfer stoßen, beginnen die Organismen zu wachsen und sich zu verändern, indem sie auf eine wertvolle Proteinquelle zugreifen, das Fleisch ihrer Opfer. Die adulten Meerkrebstiere, insbesondere die Weibchen, sind aggressive Fresser und greifen in einigen Fällen auch Blut sowie Gewebe und Schleim an. Das erklärt, warum die Verletzungen an den Knöcheln und Füßen von Sam so extrem schwerwiegend waren. Die Meeresbiologen waren verblüfft. Dr. Walker Smith äußerte, dass es unmöglich ist, eine Fütterungsgruppe zu stören, die normalerweise nicht da ist, um anzugreifen wie Piranhas. Jeff Weir, der Geschäftsführer des Australian Dolphin Research Institute, gab zu, dass er auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hatte. Die Meeresbiologen hatten bei einem nächtlichen Tauchgang Fotos unter einem nahegelegenen Pier gemacht und entdeckten, dass ihr Gesicht und ihre Wangen stark bluteten, als sie wieder auftauchten. Er gab jedoch ehrlich zu, dass der Fall von Sam der schlimmste war, den er je in seiner Karriere gesehen hatte. Diese kleinen Kreaturen sind sehr wichtig für das Ökosystem, ähnlich wie Tausendfüßler im Garten, die abgestorbene Überreste aufräumen. Diese Wesen spielen eine entscheidende Rolle im marinen Ökosystem, obwohl sie für Menschen wie Sam, die viel Zeit im Wasser verbringen, unangenehm sein können, da sie langsam bissig werden. Es handelt sich nicht um eine lebensbedrohliche Situation, aber definitiv um eine aufsehenerregende Geschichte. Doch bevor du denkst, dass du sicher bist, wenn du nicht in diesen Regionen lebst, solltest du dies hören. In einer Reihe von unangenehmen Erlebnissen am Virginia Beach war eine Art Panik unter Einheimischen und Touristen entstanden, die von winzigen Bissen und Juckreiz berichteten, sowohl in Badeanzügen als auch an Armen und Beinen. Viele rannten hektisch aus dem Wasser, um die nächste Dusche zu suchen, und waren schockiert festzustellen, dass der Juckreiz selbst nach dem Waschen anhielt. Es gab Berichte über anhaltenden Juckreiz und viele suchten lokale Krankenhäuser auf, in der Angst, etwas Schreckliches zu haben, eine unbekannte Krankheit. Glücklicherweise sind die winzigen Kreaturen, die für den Juckreiz verantwortlich sind, allgemein bekannt als Sea Lice, Meeresläuse. In Wirklichkeit gar keine Läuse. Es handelt sich um Larven des blauen Krabben, bekannt als Megalopea, die irgendwann wachsen und möglicherweise in einem zukünftigen Krabbengericht auf deinem Teller landen könnten. Christopher Witherspoon, Vizepräsident für Bildung im Aquarium von Virginia, erklärte uns, dass diese sogenannten Sea Lice tatsächlich eine larvale Form des blauen Krabben sind. Er erklärte, dass sie wie außerirdische Krabben aussehen und ihre Scheren sind groß genug, um die Haut zu reizen und möglicherweise einen Ausschlag zu verursachen. Obwohl es unangenehm ist, sind diese Begegnungen mit den Larven harmlos. Die Bisse von Krabbenlarven treten normalerweise im Sommer auf, hauptsächlich aufgrund des Lebenszyklus der blauen Krabben. Ende des Frühjahrs schlüpfen die Eier im Mündungsgebiet der Chesapeake Bay und die Strömungen tragen die winzigen Larven hinaus ins Meer, wo sie sich zu Megalopea entwickeln. Diese Larven fallen dann zum Meeresboden und bewegen sich mit den Strömungen zurück zur Bucht, wo sie sich zu jungen Krabben entwickeln müssen. Nicht zu verwechseln mit Sandflöhen, winzige Krebstiere, die in der Sandbucht leben und ebenfalls Juckreiz bei Strandurlaubern verursachen. Witherspoon betont, dass wir die Krabbenlarven willkommen heißen sollten, anstatt Angst vor ihnen zu haben. Er erklärte, dass Millionen und Abermillionen von Larven benötigt werden, damit einige wenige den Weg überleben und Prädatoren entkommen, was uns ermöglicht, ausgewachsene blaue Krabben zu ernten, ohne das Vorhandensein von Megalopea an den Küsten und in der Bucht jeden Sommer gäbe es schlichtweg keine blauen Krabben. Das Treffen von Sam Cazon mit den fleischfressenden Parasiten mag eine unglaublich seltene Begebenheit gewesen sein. Doch es illustriert, wie wenig wir über das wissen, was unter den Wellen lauert. In unbekannten Gewässern spielen wir tatsächlich russisches Roulette und die Ozeane unseres Planeten sind genauso brutal und unheimlich wie die dichtesten Wälder oder trockensten Wüsten. Der tödlichste Haiangriff in der aufgezeichneten Geschichte begann am 30. Juli 1945. Die USS Indianapolis, ein schwerer Kreuzer der Portland-Klasse der US-Marine, war an einer äußerst geheimen Mission von höchster Bedeutung beteiligt. Ihr wurde die Aufgabe übertragen, angereichertes Uran zur Insel Tinian im Südpazifik zu transportieren, zusammen mit anderen benötigten Komponenten für die Montage der ersten weltweit einsatzfähigen Atombombe. Wie die Geschichte zeigt, gelang der Besatzung der Indianapolis ihre Mission, indem sie die Lieferung mit Rekordgeschwindigkeiten abschloss, die bis heute von modernen Marineeinheiten nicht übertroffen werden. Während ihrer Rückreise nach Leyte zur Ausbildung vor der Invasion von Okinawa traf jedoch eine Tragödie ein. Kurz nach Mitternacht am 30. Juli entdeckten japanische U-Boote die Indianapolis. Ohne Eskorte zur Verteidigung wurde die Indianapolis zu einem leichten Ziel und die Japaner stürzten sich auf das Schiff. Die Indianapolis war nicht mit Sonar zur Erkennung von U-Booten ausgestattet und war sich des Bedrohungspotenzials nicht bewusst. Genau um 00:15 Uhr trafen zwei Torpedos des Typs 95 auf die rechte Seite des Schiffes, töteten sofort Dutzende von amerikanischen Seeleuten und verursachten enorme Schäden an der Schiffsstruktur. Es dauerte nur 12 Minuten Panik und Terror, bis das Schiff vollständig sank und mehr als 300 Besatzungsmitglieder mit sich riss. Die Überlebenden, mit Rettungswesten und Rettungsbooten, wurden mitten im Ozean bei fast völliger Dunkelheit in Seenot gerissen. Viele glaubten, das Schlimmste sei überstanden, doch ihre Albtraumreise hatte gerade erst begonnen. Natürlich erwarteten die Seeleute, in Stunden oder maximal Tagen gerettet zu werden, aber die schreckliche Wahrheit war, dass niemand kam, um sie zu retten. Trotz mehrerer Notsignale, die vor dem Untergang des Schiffes gesendet wurden, hatte die Marine die Indianapolis vollständig aus den Augen verloren. Es wurde nichts unternommen, da das Schiff Leyte nicht erreichte und viele der Notsignale, die von anderen Schiffen und nahegelegenen Marinebasen gesendet wurden, wurden völlig ignoriert. Spätere freigegebene Dokumente zeigen, dass ein Kommandant auf den Philippinen betrunken war und seinen Mitarbeitern sagte, Sie sollten sich nicht stören lassen. Ein anderer nahm irrtümlich an, dass die SOS-Rufe eine Art japanische Falle seien. Die etwa 900 Männer, die den Torpedoangriff überlebt hatten, standen nun vor einer neuen, möglicherweise sogar tödlicheren Gefahr. Es war am frühen Morgen, als die Überlebenden die ersten Haie in den umgebenden Gewässern sahen. Die brutale Zerschlagung und der Chaos des Untergangs hatten hunderte von Haiarten wie Weißspitzenhaie und Tigerhaie aus der Umgebung angelockt. Einige hatten eine Länge von bis zu 4,5 Metern. Es musste absolut erschreckend gewesen sein, für die Überlebenden riesige Rückenflossen aus dem Wasser auftauchen zu sehen, während die Raubtiere begannen, sie in Kreisen zu umzingeln und die Schwächsten auszuwählen. Am Anfang konzentrierten sich die Haie auf die treibenden Leichen im Wasser. Viele Männer waren durch Exposition, Salzgift oder Durst gestorben, und es waren diese Leichen, die für die umliegenden hungrigen Raubtiere die einfachsten Mahlzeiten darstellten. Doch bald wurden die leblosen Körper unter den Überlebenden vollständig von den Raubtieren verschlungen. Es dauerte nicht lange, bis sie ihre Aufmerksamkeit auf die Lebenden richteten. Die Überlebenden berichteten, dass sie mindestens 3 oder 4 Männer pro Tag durch Haie verloren. Manchmal waren 20 bis 30 Haie im Wasser. Mit ihren Rückenflossen, die die Wellen durchbrachen, eine fast undurchdringliche Barriere, um die überlebenden Seeleute bildend. Die Haie schwammen oft zu den Überlebenden und stießen mit ihnen zusammen, um nach Anzeichen von Leben zu suchen. Die Seeleute wussten nie genau, wann der Angriff kommen würde, und dies hatte einen ernsthaften Einfluss auf ihren Verstand. Die Männer traten und schlugen im Wasser herum, riefen verzweifelt in der Hoffnung, die Haie abzuschrecken, doch das zog nur noch mehr hungrige Kreaturen an. Ihr hektisches Auftreten imitierte das Flattern einer verletzten Kreatur, das eine natürliche Abendmahlglocke für die hungrigen Bestien war. Manchmal verlor ein Hai die Geduld und griff rücksichtslos an, tauchte schnell aus der salzigen Tiefe auf und zog einen Überlebenden schreiend in die Tiefe. Stell dir vor, du hörst den schrecklichen, schreienden Schrei eines Mannes neben dir, bevor er unter den Wellen verschwindet und nie wieder auftaucht. Einige Überlebende erinnerten sich daran, dass die Elemente vielleicht genauso tödlich wie die um sie herum schwimmenden Haie waren. Während der sengenden Hitze des Tages beteten die Männer für die Dunkelheit mit verbrannten Gesichtern, während die grausame Sonne des Pazifiks unbarmherzig auf sie einhämmerte. In der Nacht kühlte sich das Wasser so stark ab, dass ihre Zähne klapperten und die Hypothermie sie übermannte. Jemand strampelte mit den Beinen und schüttelte die Arme in vergeblichen Versuchen, sich zu wärmen, doch erneut imitierte dies nur die Zuckungen des Todes einer verletzten Meereskreatur, wodurch sie zu leichten Opfern für die um sie herumschwimmenden Haie wurden. Während die Überlebenden ums Überleben kämpften, fielen viele dem Horror ihrer Erlebnisse zum Opfer und begannen, den Verstand zu verlieren. Einige halluzinierten, sahen Inseln, die nicht existierten, oder behaupteten, Flugzeuge im Himmel gehört zu haben, die nach ihnen suchten. Einer dieser Überlebenden erinnert sich an die erschütternde Szene, als einer seiner Kameraden schließlich den Verstand verlor. Der Mann sagte, er könne das Indianapolis wenige Meter vor sich im Wasser treiben sehen und dass er Zugang zu den Reserven an gereinigtem Wasser aus der Kombüse habe. Er unternahm wiederholte Tauchgänge und lud seine Kameraden ein, sich ihm anzuschließen, um das frische, kühle Wasser zu trinken, das er gefunden hatte. Doch der Mann trank reines Salzwasser und starb kurze Zeit später an den Folgen der Salzvergiftung. Am 4. Tag ihrer quälenden Überlebenszeit entdeckte ein Flugboot der Marine die überlebenden Gruppen in den Gewässern. Ein Besatzungsmitglied des Flugzeugs schaute aus der mittleren Luke heraus und winkte den Männern zu. Es war in diesem Moment, dass die Tränen kamen, Tränen des reinen Erleichterung und der Rettung. Sie waren gerettet. Doch von der Besatzung von fast 1200 Soldaten überlebten nur 317 die Erfahrung. Für einige jedoch würden Horror, Schmerz und Tragödie des Untergangs nie enden. Kapitän Charles McVeigh, Kommandant der Indianapolis, war einer der letzten, die das gesunkene Schiff im November 1945 verließen. Er wurde im Kriegsrat wegen der Nichterteilung des Befehls zur rechtzeitigen Evakuierung seiner Männer angeklagt, was den Tod von mehr als 300 Seeleuten zur Folge hatte, die mit dem Schiff im Pazifik versanken. Obwohl er von diesem Vorwurf freigesprochen wurde, wurde er wegen Gefährdung des Schiffes verurteilt, ein maritimer Begriff, der die mangelnde Manövrierfähigkeit des Kapitäns beschreibt, um einen möglichen Torpedotreffer zu vermeiden. Dennoch waren Teile des Verfahrens umstritten, da selbst der Kommandant des japanischen U-Bootes, das das Schiff versenkt hatte, erklärte, dass das Zickzack-Manöver das Schicksal der Indianapolis nicht verändert hätte. Das U-Boot hätte immer einen Weg gefunden, das Schiff zu versenken. Der geächtete Kapitän wurde von allen Vorwürfen freigesprochen, erhielt seine Position zurück und wurde 1949 zum Konteradmiral befördert. Doch während viele Überlebende der Indianapolis darin übereinstimmten, dass Kapitän McVeigh nicht für das Versenken des Schiffes verantwortlich war, wurde diese Meinung von einigen der trauernden Familien der gefallenen Soldaten nicht geteilt. McVeigh erhielt oft Weihnachtskarten von den Familien seiner verstorbenen Kameraden, aber diese hatten keinen erkennbaren festlichen Ton. Eine solche Karte lautete: Frohe Weihnachten, unser Heimfest wäre viel fröhlicher gewesen, wenn du meinen Sohn nicht getötet hättest. Diese Botschaft wurde von McVeigh bis in die 60er Jahre erhalten. Trotz klarer Beweise, dass die Schuld nicht auf McVeigh lastete, konnte er seine Fehler als Kommandant nie verzeihen, auch wenn sie während des brutalsten und entscheidendsten Kriegs waren, den die Menschheit je erlebt hatte. Schließlich nahm McVeigh 1968 einen kleinen Spielzeugsoldaten, der ihn an seinen Marineeinsatz erinnerte, ging in seinen Vorgarten und schoss sich mit der gleichen Pistole in den Kopf, die Marine ihm bei seinem Eintritt in den Dienst verliehen hatte. Er war 70 Jahre alt, mehr als 23 Jahre nach dem größten Krieg in der menschlichen Geschichte hatte er sein Leben verloren.